Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcast, deinem Podcast über die Themen Fernweh und Fotografie. Mein heutiger Gast ist Nicolas Alexander Otto. Alexander ist leidenschaftlicher Landschaftsfotograf und ebenfalls Podcaster. Seine Show heißt, ja, passenderweise der Landschaftsfotografie-Podcast. Die Lust am Reisen liegt bei Alexander in der Familie. Als Sohn einer Biologin und eines Geografen kam er schon früh in den Genuss, wunderschöne Landschaften und Orte besuchen zu dürfen. Von seinen Eltern erbte er das Fernweh, das ihn bis heute antreibt. Und mit der Fotografie kam er bereits als kleiner Junge in Berührung, da sowohl sein Großvater als auch sein Vater begeisterte Hobbyfotografen waren. Während seines Studiums der Ostasienwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum wuchs sein Interesse vor allem an Japan. Dort verbrachte er längere Zeit und tauchte tief in die Kultur ein und lernte sogar die Sprache. Aber auch Deutschland und Ziele in Europa wie Norwegen, Portugal, Island, Spanien, Frankreich, Großbritannien oder die Alpen ziehen Alexander immer wieder an auf seiner Suche nach dem besten Licht. Alexander sagt, in meinen Bildern versuche ich immer einen romantischen Eindruck der Atmosphäre vor der Linse zu vermitteln, mit welcher ich die Essenz des Ortes und der Erfahrung auf den Sensor banne, in Farbe und Form. Für Alexander ist die Fotografie auch ein Medium, um dem hektischen Alltag in der Stadt zu entfliehen. Mit der Kamera in der Hand, unberührte Natur und große Weiten zu erkunden, sorgt bei ihm für ein Gefühl der Freiheit und Ruhe. Alexander formuliert es so: Das Medium der Fotografie ist auch eine Entschuldigung dafür, hin und wieder auszubrechen und mit dem Auto quer durch Europa zu fahren. Dabei den Luxus auf das nötige Minimum zu reduzieren, direkt vor Ort in Auto und Zelt zu schlafen, lange Distanzen mit meinem Wanderrucksack zurückzulegen, die Kamera immer griffbereit und die Augen weit geöffnet. Der Fokus auf das Wesentliche und die dadurch gewonnene Klarheit sind Dinge, die Alexander an der Fotografie schätzt und die gerade in unserer postmodernen Gesellschaft immer dringender benötigt werden, da die Orientierung angesichts der Flut an Ablenkungsmöglichkeiten immer mehr verloren zu gehen scheint. Um all diese Themen geht es in diesem Gespräch. Du erhältst nicht nur praktische Tipps, wie du bessere Landschaftsbilder machst, sondern erfährst auch, wie du die Fotografie als Werkzeug einsetzen kannst, um mehr über dich selbst und deine Umwelt zu erfahren. Da das Gespräch so ausführlich geworden ist und wir am Ende bei knapp 2 Stunden angelangt waren, veröffentliche ich dieses Interview in 2 Teilen. Im ersten Teil geht es um Alexanders Weg in die Fotografie, seine Fotoreise nach Japan und die Frage, wie man mit den Erwartungen an die eigene Fotografie und auch mit Momenten der Frustration umgeht. Die Bilder, über die wir sprechen, findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf www.gate7.de, 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl. Im zweiten Teil stehen dann vor allem die tieferen Fragen nach dem Wesen der Fotografie im Fokus, wie zum Beispiel, welche Funktion die Fotografie für uns über das Dokumentieren von Dingen und Ereignissen hinaus erfüllen kann. Bevor es in das Interview mit Alexander geht, noch ein Hinweis auf einige Neuerungen. In Zukunft wird es in den Gesprächen mit meinen Gästen ein neues regelmäßiges Element geben, ein kurzer Q&A, Frage- und Antwortteil am Ende. Die Themen sind unter anderem Lieblingsfotografen, Lieblingsreiseziele, aber auch Lieblingsbücher und Werkzeuge bzw. Apps, die das Reisen und Fotografieren erleichtern. Ich hoffe, dass so mit der Zeit ein vielfältiges Archiv mit nützlichen Tipps entsteht, aus dem man sich dann, wie bei einem Buffet, das Passende für sich persönlich nehmen kann. Außerdem frage ich nach einem Lied, das in meinen Gästen Fernweh und die Lust aufs Reisen weckt. Die Songs stelle ich dann in einer Playlist auf Spotify zusammen. Den Link findest du in den Shownotes, du kannst aber auch direkt auf Spotify nach Gate 7 suchen, dann solltest du die Playlist auch finden. Die Antworten der vergangenen Gäste habe ich in den Shownotes ergänzt. Es lohnt sich also auf der Gate 7 Webseite mal ein bisschen zu stöbern. Viel Freude beim Entdecken neuer Fotografen, nützlichen Ratschlägen und inspirierenden Büchern. Ganz begeistert bin ich aber auch von den Musikvorschlägen. Die Playlist umfasst bereits über 30 Songs, viele davon kannte ich noch nicht und höre sie jetzt aber rauf und runter. Auch für deinen Geschmack wird bestimmt was dabei sein. Lass dich einfach mal überraschen. Sehr freuen würde ich mich auch, wenn du in die Gate 7 Facebook Community kommst. Schau einfach mal vorbei. Das ist der Ort, an dem wir direkt über die Themen Fernweh und Fotografie sprechen und diskutieren können. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Dennis T., der so lieb war, mir über den PayPal-Button auf der Webseite gate7.de eine kleine Spende zukommen zu lassen. Wenn du mich auf diese Weise auch unterstützen möchtest, würde ich mich natürlich extrem darüber freuen. Eine weitere Möglichkeit, dies zu tun, ist der Einkauf über die Amazon-Partner-Links auf gate7.de. Als Teilnehmer am Partnerprogramm von Amazon erhalte ich für jede Bestellung eine kleine Provision, der Preis für dich bleibt aber der gleiche. So, nun aber ohne weitere Vorrede hinein in das Interview mit Nicolas Alexander Otto. Viel Spaß! Hallo Alex, willkommen im Gate 7 Podcast.
Hey, hey, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst, Alex. Du bist ja auch ein Podcast-Kollege. Du hast einen eigenen Podcast, den Landschaftsfotografie-Podcast.
Jupp. Auch jetzt schon seit Oktober letzten Jahres mittlerweile.
Ja, darüber werden wir sprechen und dann natürlich auch über deine eigene Fotografie. Du gibst Workshops nebenbei auch und thematisch wollen wir uns heute ein bisschen auf Japan konzentrieren. Das ist so eine ganz besondere Beziehung dazu, zu diesem Land. Ja, vielleicht magst du am Anfang mal erzählen, welche Beziehung oder wie das zustande gekommen ist, deine Vorliebe für Japan und und darüber hinaus so ein paar vorstellende Worte zu dir als Person.
Ja, ich denke mal, dann fange ich wahrscheinlich bei dem Ei an, weniger der Henne. Also meine Vorliebe für Japan im Allgemeinen kommt natürlich über Exportgüter kultureller Art. Also ich kann mich da gar nicht so wirklich verwehren zu sagen, dass ich während meiner Jugendzeit vielleicht auch eines dieser etwas fehlverstandenen Kinder war, die sich dann in ihre Fantasiewelten geflüchtet haben. Und dass sich dann darin äußerte, dass irgendwann, als ich so, weiß nicht, so 10, 11 wurde oder so, ich mich immer gefragt habe, warum eigentlich Zeichentrick irgendwas für Kinder sein sollte. Und die Inhalte waren mir alle zu albern, bis ich dann irgendwann eines Abends spät Free TV irgendwann mal über die ersten Anime gestolpert bin und das hat mich thematisch aufgrund der Ernsthaftigkeit der Thematik sehr angesprochen und von da aus hat sich das dann so ein bisschen verselbstständigt über die nächsten 10, 15 Jahre, was dann im Grunde genommen auch damit einherging, dass ich in der Kultur so ein bisschen aufgegangen bin darüber, dass ich Freunde hatte, die aus Japan kommen und darüber die Gelegenheit hatte, dann auch nach Japan mal in der japanischen Familie sozusagen mit zu leben und auch die Kultur dann als solche mal firsthand kennenzulernen. Dazu kam, dass ich sehr stark musikalisch beeinflusst bin. Also ich bin ja selber auch in einer Band schon seit über 10 Jahren und ich habe in meiner Jugend immer sehr viel Musik gehört und auch eben viel japanische Musik. Und sozusagen kulminierte das alles dann darin, dass ich das auch studiert habe. Allerdings habe ich zugunsten meiner Band wegen Plattenvertrag und Ähnlichem dann das Studium nach 4 Semestern beendet und eine andere Studienrichtung eingeschlagen, weil ich nicht ganz so lange ins Ausland wollte. Und fotografisch war es eben so, dass da auch ein kleiner Zusammenhang besteht. Ich habe 2006, als ich das erste Mal in Japan war, hatte ich eine ganz kleine Knipse dabei und habe so ein bisschen dokumentiert, wie das bei den meisten Leuten so ist. Ich komme aber so gesehen aus einer Familie, bei der Fotografie so ein bisschen zum guten Ton gehört. Also mein Vater ist Geograf. Mein Opa war sehr reiselustig, auch meine Mom als Biologin hat immer eine Kamera mit dabei gehabt, auch auf jeder Reise. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs gewesen und das heißt, irgendwann habe ich dann angefangen, mich mit diesem Thema auch mal zu beschäftigen, aus eben diesem Grunde, wie es meine Eltern dann auch taten, also zunächst dokumentarisch. Dann habe ich 2006 eben so ein bisschen rumgeknipst und so und zeitgleich bin ich aus der sogenannten Anime-Musik-Videoszene ein wenig rüber migriert nach DeviantArt, eigentlich nur um Fanart und mir solche Sachen anzugucken und bin dann das erste Mal auch mit professioneller Landschaftsfotografie in Kontakt gekommen, so den üblichen Bildern von Alexandre Deschamps, Alex Nail, Mark Adamus. Und das ist erstmal so mehr oder weniger als kleiner Einfluss am Rande mit eingegangen, dass ich dann überlegt habe, dass es vielleicht interessant ist, halt Landschaftsaufnahmen zum Beispiel in Japan zu machen. Das Ganze ist während meines Studiums dann so ein bisschen mehr oder weniger eingeschlafen oder wurde immer nur so sporadisch mal an die Oberfläche befördert. Als ich dann 2008 dort war, wieder in Japan, habe ich dann die Kamera wieder in die Hand genommen und dann vielleicht schon etwas ernsthafter, weil ich eben tagtäglich die Bilder konsumiert habe, die andere Fotografen so gemacht haben. Und es hat mich immer in die Landschaft gezogen. Dahingehend, dass natürlich, das ist so witzig, wie das jetzt alles so zusammenkommt, aber nicht zuletzt auch wegen meinem musikalischen Werdegang, weil viele Bands, die ich so gehört habe, wie zum Beispiel Insomnium oder Immortal oder Long Distance Calling und viele andere haben halt eine sehr starke Naturikonografie und auch die Thematik dort textlich ist meistens sehr eskapistisch und das hat mich natürlich dann aufgrund meiner psychologischen Näherung sozusagen zu diesem Thema auch angesprochen und diese Ikonografie hat sich dann eben auch in der Landschaftsfotografie sozusagen wiedergespiegelt. Also zum Beispiel das erste Cover von Insomniums in the Halls of Awaiting oder so. Das waren halt dann irgendwelche finnischen Seen und Dämmerungslicht und sowas. Und das alles ist dann irgendwie so ein bisschen zusammengekommen, also diese ganzen verschiedenen Einflüsse. Und dann habe ich, als ich 2008 aus Japan wiederkam, mir meine Bilder angeguckt und dachte, das ist alles irgendwie nicht so technisch irgendwie gut und ja, irgendwie das entspricht nicht so meinen Vorstellungen. Und habe mich dann immer mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, was auch dahin einherging, dass ich eben dieses Anime-Musikvideoszene und generell so die Anime-Szene mit Anfang 20 dann hinter mir gelassen habe, wie das so bei den meisten Leuten ist, die in diesem Thema so ein bisschen versumpfen, dass man dann irgendwann da so rauswächst. Und das heißt, ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr Zeit und habe mich dann intensiver eben mit der Fotografie beschäftigt, weil ich nun auch die Möglichkeit hatte, eben mehr zu reisen, weil ich ein bisschen mehr Geld hatte. Dann war ich in Japan und dachte, jetzt warst du schon und hast da investiert und jetzt sind die Bilder irgendwie auch nicht so toll. Und dann habe ich mir 2009 meine erste eigene Spielreflex gekauft und bin erstmal für 6 Wochen in die Staaten geflogen, weil ich ja als Zweitfach Amerikanistik studiert habe. Das war dann so, okay, jetzt warst du in Japan 2-mal und hast da mit der Familie da in der Gegend von Kyoto und so gelebt ein bisschen und bist auch ein bisschen rumgekommen. Also ich war damals schon auf Shikoku in den Tempeln unterwegs und so, weil der Host meines Vaters ist auch ein Exildeutscher. Vater meines Hosts ist Exildeutscher Uwe Walter und der ist halt Entertainer. Ist auch unglaublich interessant, was der so macht. Also No-Theater und Shakuhachi spielen und sowas. Und mit dem sind wir dann rumgereist und dann habe ich so gedacht, okay, das hast du gesehen. Und dann schaust du dir mal die USA an und da war natürlich dann unglaublich interessant, so Sachen zu sehen wie Crater Lake, Und was haben wir noch alles gemacht? Redwood National Forest, Yellowstone, Glacier National Park, Grand Teton, bis nach Kanada hoch. Und dann habe ich halt all diese ganzen wahnsinnigen Landschaften gesehen und habe dann halt versucht, das irgendwie festzuhalten. Und auch da war ich irgendwie noch nicht so ganz angetan von dem, was da nachher so rauskam. Und so ist es dann quasi immer mehr dazu geworden, dass das sich so langsam zum Mittelpunkt meines Lebens entwickelt hat. Ein wenig einfach aus falschem Perfektionismus, der mir so ein bisschen anheim ist. Und natürlich hat das für mich nach wie vor auch, also die Landschaftsfotografie im Spezifischen, so eine leicht eskapistische Note, weil ich komme aus dem Ruhrpott. Und das heißt, hier ist die Siedlungsdichte sehr hoch und immer überall Menschen und so. Und wenn man dann draußen in die Natur geht, hat das für mich immer so den Genuss der Einsamkeit ein wenig. Und das alles spielt so ein bisschen zusammen. Das ist das jetzt für mich immer wichtiger geworden ist über die Jahre.
Ja, das wäre meine Frage eben gewesen, was dich so an der Landschaftsfotografie als Genre so fasziniert, aber das hast du ja eben dann schon beantwortet, dass das für dich so ein Ausbrechen aus dem normalen Umfeld ist, das, was du normalerweise antriffst, viele Menschen auf einem Raum und dann rauszugehen in die Natur. Das ist natürlich ein starker Grund und ein nachvollziehbarer Grund.
Das ist aber vielleicht auch nicht unbedingt der einzige Grund, weil ich auch finde, dass natürlich neben der Einsamkeit, die man dort erleben kann, es auch einfach schön ist, eben die Landschaft an sich zu sehen. Also es hat ja auch teilweise einen visuellen Spektakelcharakter so ein bisschen. Das klingt jetzt so auch, ich sag mal, exploitativ, aber es ist ja wirklich so, dass Menschen in die Natur gehen, um sich so ein bisschen das zurückzuholen, was ihnen vielleicht in ihrem Alltag fehlt. Also so ein bisschen runterschalten, gerade so Entschleunigung ist ja jetzt mittlerweile so ein Trendwort geworden dafür, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach ein visueller Reiz. Also wenn man, keine Ahnung, in Belgien in einem Bluebell-Field steht, also Hasenglöckchen, und die im Frühjahr alle blühen oder man vor einem Wasserfall in Island steht oder was nicht alles. Das ist natürlich auch einfach beeindruckend, das zu sehen und diese Reiselust, neue Orte zu entdecken. Also so ein bisschen Xenophilie schwingt da halt auch einfach mit. Das muss nicht unbedingt immer der menschenleere Ort sein. Also ich meine, Island ist ja alles andere als menschenleer mittlerweile, sondern auch einfach so ein bisschen sich mal anzuschauen, was es sonst noch auf der Welt so gibt und das halt eben Stadt wie Land. Das heißt also doch, der Reiseaspekt an sich führt einen natürlich auch immer in die Landschaft.
Ja, das wurde dir ja schon früh mit in die Wiege gelegt. Du hast gesagt, deine Eltern sind damals schon viel gereist, auch mit dir zusammen und immer in Verbindung auch mit der Fotografie. Was haben deine Eltern so fotografiert oder welche fotografischen Einflüsse hast du von ihnen mitgenommen?
Ah, ich kann mich dann noch so erinnern an so Abende von dem Dia-Projektor.
Die kennen wir, glaube ich, alle, ja.
Ja, die bisschen, dann, ja.
Ja, oder die ein bisschen älter sind, das ist ja.
Also keine Ahnung, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel geben müsste, dann sind das so Bilder Anfang der 80er aus den Vereinigten Staaten, halt auch zum Beispiel Yellowstone, Griechenland. Mein Vater war zusammen auch mit meinem Opa mehrfach in den Staaten. Mein Opa selbst war zum Beispiel auch in China unterwegs, noch in den frühen 90ern, beziehungsweise auch in den späten 80ern. Solche Bilder habe ich mir dann halt immer angeschaut. Und somit bin ich da so ein bisschen reingewachsen, was natürlich fotografisch sonst von meinen Eltern jetzt mitgekommen ist, ist nicht so viel jetzt der technische Aspekt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie bei meinen Eltern angefangen, so, wie sieht das mit Komposition aus und so, weil zu dem Zeitpunkt, als ich dann dieses Hobby sozusagen ernsthaft in Anführungsstrichen verfolgt habe, hatten meine Eltern das schon mehr oder weniger ad acta gelegt, einfach aus Zeitgründen. Und sozusagen habe ich dann ein wenig von den Altlasten gezerrt. Also ich denke mal, dass da so ein kleiner Impetus drin steckte, dass ich das halt auch alleine, weil eben Equipment vorhanden war, machen konnte. Vielleicht auch noch so ein bisschen, dass ich ermutigt wurde, das eben zu tun. Also meine Mom hat zum Beispiel als Biologin sehr, sehr gerne Makros gemacht und Pflanzen fotografiert. Und da ist ja, sage ich mal, so eine gewisse Schnittstelle zur Landschaftsfotografie schon vorhanden.
Ja, absolut. Also die Neugier wurde früh geweckt in dir und du bist früh in Berührung mit dem Medium Fotografie gekommen, ja. Und hast dich dann später da weiterentwickelt in Bezug auf Komposition und das technische Know-how. Du sagst, du bist größtenteils Autodidakt, aber gab es da auch mal eine Phase, in der du ja bestimmte Sachen dir mal durch Kurse oder auf andere Art und Weise angeeignet hast?
Also die Phase hält eigentlich bis heute an, wenn ich das so sagen darf. Man lernt ja nie aus. Also ich habe zurzeit, nachdem ich dann mein Studium von Japanologie auf Medienwissenschaften gewechselt hatte, zum Beispiel auch an der Universität eben Kurse in dem Fachbereich belegt, einfach weil es das in meinem universitären Laufgang eben als Möglichkeit gab. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Einführung in Digitalfotografie gemacht. Das war, glaube ich, 2008 oder so. Ich habe Bildtheorie gehabt als Seminar. Ich habe die Geschichte der Dokumentarfotografie als Seminar gehabt. Also ich habe immer geschaut, es gab nicht so viel Fotografie, aber immer wenn es was gab, dann habe ich es einfach gemacht. Teilweise dann auch die Kurse gar nicht beendet, weil ich die für ein Modul gar nicht mehr brauchte, sondern ich habe mich einfach reingesetzt und einfach so mitgehört, was gerade so eben besprochen wurde. Und davon habe ich natürlich auch wirklich was gelernt. Ich habe mir natürlich einiges an Büchern angeschafft über die Zeit. Viel Historisches, viel Philosophisches, ob es jetzt irgendwie Krakauer ist oder Susan Sontag oder was weiß ich nicht alles, bis hin zu, keine Ahnung, Theodor Adorno und Kulturkritik beziehungsweise Kulturindustrie und solche Sachen. Also man kann auch aus so eher philosophischen Überlegungen Kreativität rausziehen. Wenn es ums Praktische oder Handwerkliche geht, ist es natürlich mittlerweile sehr, sehr einfach, sich da zum Beispiel auch per YouTube Sachen reinzuziehen. Eigentlich mache ich auch immer, nicht unbedingt, weil ich auch was Neues lernen will oder eine bestimmte Technik erlernen will, sondern natürlich, weil ich auch selbst als jemand, der unterrichtet, auf dem neuesten Stand bleiben muss. Das heißt, mittlerweile hat das für mich nicht mal nur eine autodidaktische Funktion, dass ich mir etwas selber beibringe, sondern dass ich auch in der Lage bin, das anderen eben weiter zu vermitteln. Und dafür muss ich es natürlich dann selbst erstmal mir angeeignet haben. Aber ich finde, das ist so wirklich etwas, womit man nie aufhört. Also ich habe jetzt mehr angefangen, auch im Zuge meines Podcasts mich mit Wetterfotografie mehr zu beschäftigen. Habe ich ja Kollegen wie Bastian Werner, der ja auch für Artist Travel und fürs Fotosafari tätig ist, also die Agenturen, für die ich auch arbeite, oder Jonas Piontek, mit dem ich viel unterwegs bin. Er ist auch Wetterfotograf und das ist für Landschaftsfotografen natürlich auch sehr, sehr wichtig, das Wetter prognostizieren zu können. Das ist jetzt so das Neueste, womit ich mich intensiv auseinandersetze. Und wie gesagt, so Lernprozesse hören einfach niemals auf. Und ich glaube, wenn sie das täten, dann würde ich mir ein anderes Hobby suchen.
Ja, bei der Fotografie auch, gibt es ständig neue Gebiete, die man da erschließen kann. Und man, wie du richtig sagst, das Lernen hört nie auf. Ja. Was ich spannend fand, was du eben auch erwähnt hast, ist, dass du auch aus der Philosophie Inspiration für Fotografie ziehst. Wenn du magst, kannst du das ein bisschen ausführen, was genau du damit meinst?
Ja, vielleicht mal ein Beispiel, womit die meisten Leute wahrscheinlich jetzt schon direkt was anfangen können, und zwar der ewige Clash zwischen Nachbearbeiten oder nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel so sich alte Arbeiten von Ansel Adams anschaut, die ja auch nachbearbeitet wurden im Darkroom, der hat auch mehrfach Übereinanderbelichtungen, der hat auch Abwedeln und andere Techniken benutzt, um seine Bilder zu bearbeiten, da redet heute niemand mehr drüber. Aber schon damals gab es zum Beispiel in den Überlegungen von Susan Sontag und anderen eben mehr oder weniger die Idee, dass eigentlich keine Fotografie jeweils die Realität abbildet. Wenn man sich mit so einem Gedanken schon sehr, sehr früh, also eigentlich gab es das schon seit Lumière wahrscheinlich, sich damit ein wenig überlegt, wie das oder dieser Umstand sozusagen auf sein eigenes Bild auswirkt, dass zum Beispiel bei Susan Sontag, sie sagte halt, ich sage das jetzt nur, weil ich das kürzlich mal wieder gelesen habe, in On Photography schreibt sie halt auch zum Beispiel über den dokumentarischen Charakter und dass halt das Herauslösen eines bestimmten Bildkaders aus der Realität ja eigentlich schon eine Abkehr von der Realität ist, weil der Betrachter sozusagen von dem, was er sieht, pars pro toto auf den Rest schließen muss. Wenn man sich dieser Tatsache bewusst ist, dann ist man sehr, sehr erpicht darauf, die Komposition und das, was innerhalb des Bildkaders ist, genau so zu wählen, dass die Interpolation dessen, was im Bildkader ist, auf das, was eben außerhalb des Bildkaders ist, genau die Wirkung erzielt, die man zum Beispiel haben möchte. Das wäre so ein Beispiel dafür. Also, dass man sich dann bei der Überlegung, wenn man die auf die eigene Arbeit überträgt, das auf jeden Fall produktiv nutzen kann.
Mhm. Ja, wirklich interessanter Ansatz. Und dieses Buch, was du da erwähnt hast von Susan Sontag, On Photography, das ist wirklich absolut empfehlenswert, sich da mal mit zu beschäftigen und so ein bisschen über das Wesen der Fotografie was zu lernen.
Das würde ich auf jeden Fall auch jedem ans Herz legen.
Ah, ja. Alex, du schreibst auf deiner Webseite, oder da gibt's einen Satz in deiner Biografie oder wo du über dich als Fotograf sprichst, da heißt es: Ich bin auch immer wieder unterwegs, um Talente zu verbessern. Das heißt, ich arbeite auch mit Gegenständen, die auf den ersten Blick nicht sonderlich aufregend wirken mögen, aber dennoch den Blick schärfen. Was genau meinst du damit? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, also man muss halt, da zitiere ich jetzt einen Kollegen von mir auch, der sagte, wenn man aus Scheiße Gold machen kann, kann man aus Gold Diamanten machen. Und in dem Zusammenhang meine ich zum Beispiel, das ist jetzt gar nicht so abwertend gemeint, aber ich meine zum Beispiel einfach sowas wie Architekturfotografie. Ich bin ja prinzipiell eigentlich jemand, der unglaublich gerne reist und sich in die Natur begibt, dann dort eben einsam irgendwo auf dem Berg sitzt oder vor einem Wasserfall und dann überlegt, was er tut. Aber da ich nun mal im Ruhrgebiet wohne, habe ich hier keine besonders gute Spielwiese. Und wenn ich jedes Mal nur fotografieren würde, wenn ich unterwegs bin irgendwo, dann hätte ich wahrscheinlich nicht das gleiche Maß an Expertise, was ich jetzt habe. Sprich, ich bin hier im Ruhrpott natürlich auch unterwegs, schaue mir dann irgendwelche Örtlichkeiten hier vor Ort an und fotografiere diese, um zum Beispiel Komposition, also mein kompositorisches Auge zu schulen. Und ich meine, für andere mag es jetzt aufregend sein, wenn ich zum gefühlt 14. Mal im, oder 14. ist wahrscheinlich untertrieben, zum 24. Mal im Landschaftspark in Duisburg zum Beispiel bin, einfach weil ich eine neue Linse mir gekauft habe und die erstmal Gassi gehen für uns, schaue, was ich damit so alles anstellen kann, dann ist das für mich nicht besonders aufregend. Und die Ergebnisse davon wird auch meistens nie jemand zu sehen bekommen. Aber genauso kann ich mein kompositorisches Auge etwas schärfen, kann zum Beispiel bestimmte Techniken schon mal vor Ort ausprobieren, damit ich, wenn ich dann den wundervollen, klischeehaften, kitschigen Sonnenuntergang irgendwo auf den Färöerinseln habe, weiß, was ich tun muss und mir keine Fehler passieren.
Ja. Ah. Ja. Du bist in deinem Leben viel gereist schon, von klein auf, und Japan hast du auch schon angerissen, dass du dort mehrere Reisen hin unternommen hast. Du hast dort eine Zeit lang gelebt. Sprichst du auch Japanisch?
Ja, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so gut wie früher. Also das meiste habe ich ja, also zum besten Stand war so 2008. Ich habe das jetzt letztes Jahr versucht, wieder ins Leben zurückzurufen. Nach 10 Jahren Inaktivität nicht ganz einfach, das alles wieder aus der grauen Materie herauszuziehen. Aber ich glaube, für so Alltagskonversationen wie sich zum Beispiel einen Mietwagen leihen irgendwo, sowas, dafür hat es gereicht. Für ein Telefonat, dass man irgendwo ein Hostel haben möchte oder jemand nach dem Weg zu fragen, wo die nächste Quelle ist, wenn man jetzt gerade irgendwo in den Bergen ist oder sowas, dafür reicht's. Aber für komplexe Unterhaltung definitiv nicht.
Ja. Wie reagieren denn Japaner darauf, wenn Ausländer Japanisch spricht? Also ich habe mal eine Zeit lang in Finnland gelebt und Finnisch gilt ja auch als eine sehr schwere Sprache, und ich habe wirklich viel Arbeit und Zeit investiert, um die Sprache zu lernen, und jedes Mal, wenn ich dann Finnisch gesprochen habe, was zu einem Zeitpunkt gar nicht so schlecht war, glaube ich, haben mich die Finnen ein bisschen ungläubig immer angeguckt und sind dann aber immer wieder ganz schnell ins Englische gewechselt, weil sie mir einen Gefallen tun wollten und wahrscheinlich gedacht haben, naja, der hat sich jetzt irgendwie 2-3 Sätze hat er gelernt, und wahrscheinlich ist es einfacher für ihn, wenn wir auf Englisch weitersprechen. Ist es bei Japanern ähnlich oder?
Kommt ganz drauf an, wo man ist. Also ich habe schon Verschiedenstes erlebt. Es ist ja so, dass wenn man in der Provinz ist, die Englischkenntnisse bei den meisten Japanern relativ dürftig sind. Also ohne das jetzt irgendwie pejorativ zu meinen, das ist leider einfach so, weil es natürlich dann auch für jemanden, der eine asiatische Sprache spricht, wesentlich schwieriger ist, dann irgendwie eine europäische Sprache noch zu lernen. Also das ist natürlich quasi für uns genauso schwer, Japanisch zu lernen in etwa. Naja, natürlich nicht ganz aufgrund der Ikonografie und so, also der Graphemik vielmehr, als umgekehrt. Aber ich habe zum Beispiel, ich überlege gerade, was das beste Beispiel dafür ist. Also ich hatte die Eigenschaft, als ich in Matsuyama war, also auf Shikoku, hatten wir ein Gespräch mit einer Inhaberin eines alten kleinen Ladens, und es war die Frau eines GIs, also damals eines amerikanischen Besatzers sozusagen, und ihr Mann war verstorben, und sie hat sich ganz liebisch darüber gefreut, dass sie mal wieder Englisch sprechen konnte, weil sie hat das von ihrem Mann dann gelernt, und die wollte dann mit uns auf jeden Fall lieber Englisch sprechen anstatt Japanisch. Meistens ist es aber so, dass, wenn kein Englisch gesprochen wird, die Leute relativ dankbar sind und dann halt versuchen, ganz, ganz langsam und ganz behutsam zu sprechen, sodass man die auch halbwegs versteht. Also die sind sich wohl auch der Tatsache bewusst, dass ihre Sprache relativ kompliziert sein mag. Was ich aber, wie gesagt, viel überraschender finde, ist halt, dass selbst Flughafenpersonal teilweise kein Englisch spricht. Also ich musste zum Beispiel bei der bei der Einreisekontrolle sozusagen den Leuten erstmal erklären, dass ich keine Bleibe habe, weil die eine Adresse von mir haben wollten. Und dann musste ich denen halt erklären, irgendwie, dafür hat es gerade noch so gereicht, weil ich wusste, dass das kommen würde und ich im Flieger mich darauf vorbereitet hatte, dass ich halt irgendwie versuche, noch an dem Abend weiterzukommen, irgendwie nach Yakushima, und eben dort kein im Zelt schlafe. Und das haben die mir dann nicht geglaubt, und dann wurde es ein bisschen kompliziert, und dann haben sie irgendwann jemanden geholt, der dann Englisch sprach. Das hat aber dann auch erstmal 15 Minuten gedauert. Also es kann so oder so sein. Dass jetzt ad hoc jemand Englisch spricht und das irgendwie bevorzugt, ist allerdings selten, weil ich habe so das Gefühl, dass Japaner Und ich tut mir leid, dass ich das jetzt so ein bisschen generalisiere, aber sich ein wenig dafür schämen, dass sie vielleicht die Aussprache nicht so gut beherrschen oder vielleicht nicht die Vokabeln alle so sitzen oder so und deswegen sich sehr darüber freuen, wenn man ihre Sprache spricht, dass sie sich sozusagen selbst nicht dafür schämen müssen, dass sie eben Englisch nicht so perfekt beherrschen. Und das ist, zeigt eigentlich nur den inhärenten Perfektionismus so ein wenig. Ja.
Ja, über die Sprache, das ist ja ein Türöffner, wie man in eine Kultur reinkommen kann, in einem fremden Land. Und du hast gesagt, oder beziehungsweise ich hatte in einer vorherigen Folge ein ganz interessantes Interview mit einem Fotografen, Thomas Rother, oder Thorsten Rother, der hat in Japan, war dort längere Zeit zum Fotografieren und wollte so ein bisschen Japan mit der Kamera kennenlernen. Und er sagte, dass sein Haupt- oder sein einer der stärksten Eindrücke, die er dort gewonnen hat, ist, dass Japan an sich eine Kultur ist oder ein Land, in das man schwer eintauchen kann. Also es ist alles sehr verschlossen. Die Menschen bleiben gerne unter sich, auch in ihren in der Familie und in ihrem Freundeskreis, aber als Außenstehender ist es dort schwer reinzukommen. Welche Erfahrungen hast du gemacht, als du dort das erste Mal angekommen bist?
Also ich hatte ja sozusagen ein bisschen sowas wie einen Gatekeeper, der mir da den Zugriff verschafft hat, weil, wie gesagt, Uwe Walter, der Vater von meinem Kollegen, mit dem ich dort war, eben als Entertainer auch gearbeitet hat. Der war also auch so ein bisschen schon bekannt. Also wir wurden mal wegen eines Zwischenfalls in Anführungsstrichen von der Polizei angehalten und der Polizist kannte ihn. Und solche Sachen, das ist natürlich ganz praktisch. Und wir haben dann auch bei Freunden der Familie geschlafen und haben mit denen gefeiert. Und das war also in dem Sinne gar nicht, für mich muss ich natürlich in der Retrospektive sagen, so schwierig, da irgendwie Zugriff in Anführungsstrichen zu bekommen. Ich kann das aber jetzt auch nach der langen Zeit gar nicht mehr so hundertprozentig einschätzen, ob ich das damals in meiner Euphorie vielleicht auch nicht ganz so differenziert gesehen habe, wie ich das jetzt heute tun würde. Kann also auch gut sein, dass ich die kleinen, sag ich mal, Distanzierungsversuche vielleicht nicht so mitbekommen habe und da ein bisschen blauäugig war, weil ich auch nicht darauf so geachtet hatte. 2008 war es dann ähnlich. Also da hatte ich nie so das Gefühl, also mir wurde immer das Gefühl vermittelt, dass ich da gut aufgehoben bin, eben in der Familie. Bei anderen Leuten, bei denen wir dann zum Beispiel zu Gast waren oder so, war es dann immer so, okay, das ist der Freund von Kai, also so hieß mein Kollege. Da hatte ich nie das Gefühl, dass mir irgendjemand vor den Kopf stößt oder mir irgendwas nicht sagen will oder ich habe mich da sehr, sehr, sehr behütet gefühlt. 2000 jetzt, also kürzlich, als ich wieder da war, das hatte ja quasi 9 Jahre, war ich dann nicht in Japan. Und diesmal war ich dann alleine unterwegs, beziehungsweise nicht mit einem Native Speaker, sondern noch mit einem anderen Kollegen, Philipp Lutz, der auch ein bisschen Japanisch spricht. Und wir waren dann halt ein bisschen mehr auf dem Land unterwegs, weniger in der Stadt. Und da war es dann halt so, dass ich eigentlich ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir uns selber auch nicht in die Situation begeben haben, dass man da wirklich hätte engen Kontakt knüpfen können. Es ist mehr so, man trifft halt zum Beispiel einen Fotografen irgendwo in den Bergen und dann redet man mit denen und es ist immer interessant, ach, da sind zwei Gaijins, die dann halt, also Ausländer, die ein bisschen Japanisch sprechen und dann bleiben die meisten Gespräche auch so ein bisschen an der Oberfläche, daher finde ich das schwierig einzuschätzen. Ich habe es natürlich in der Uni auch so gelernt, mir wurde es von anderen so gesagt, dass dem so ist, also alles ein wenig schwierig vom Zugang her. Aber da hat jemand, mit dem ich zusammen studiert habe, und diejenige hat dann längere Zeit auch dort gelebt, für 2 Semester zumindest, das ist immerhin schon etwas. Und sie sagte zu mir, es ist wahrscheinlich so, es war so ihre Einschätzung, dass es, wenn man als Gast dort ist und man sich sozusagen nicht versucht zu integrieren, sondern sich seiner eigenen kulturellen Identität als solche bewusst ist und eben nicht assimiliert, sondern vielmehr die Leute gegenüber schon wissen, dass man auch wieder gehen wird, dann wird man akzeptiert. Und wenn man sozusagen versucht, Teil der Kultur zu werden und sich integriert, dann wird es vielleicht teilweise ein wenig schwierig. Allerdings kann ich natürlich jetzt meinen bekannten Uwe Walter eben als Gegenbeispiel sozusagen ein wenig ins Felde führen, weil er eben als Ausländer es dann geschafft hat, auch dadurch, dass er eben gerade traditionelle japanische Kunst aufgegriffen hat, also No-Theater, Shakuhachi-Spielen und eben dergleichen mehr, also auch, ich glaube, Kabuki auch ein bisschen, dass er eben vielleicht auch gerade, weil er ein bisschen eben als Gaijin was Besonderes ist, also ein Ausländer, der sich sehr, sehr für japanische Kultur interessiert und wahrscheinlich darüber mehr weiß als die meisten Japaner selbst, ein wenig hofiert wird. Aber ich habe mit ihm auch schon seit 2 Jahren, seit der Hochzeit seines Sohnes, seit meines Kollegen halt nicht mehr gesprochen. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz so involviert. Also da bin ich vielleicht jetzt nicht die Instanz, die da das letzte Wort haben sollte. Da kann sich jeder gerne seine eigene Meinung zu bilden. Weil, wie gesagt, letztes Jahr war es ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also da hat man halt so ein paar Gespräche hier und da geführt. Aber da war jetzt nichts Tiefgreifendes dabei, wo ich jetzt wüsste, okay, da wäre vielleicht eine Situation gewesen, wo jemand versucht, mich auf Distanz zu halten oder so.
Ja, sicherlich gibt es solche generellen Einschätzungen über Länder und Kulturen, aber ja, am Ende kommt es immer dann auf die individuellen Erfahrungen auch ein und wie man sich jeweils in den Situationen einbringt. Und es gibt Beispiele, wie du es eben auch genannt hast, für Außenstehende, die dort dann sehr gut auch ihren Platz finden.
Ja. Also vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich habe mich dann letztes Jahr auch noch mit einer Freundin getroffen, Akane, die ich auch von früher halt noch kannte. Und ich glaube, die Leute, mit denen ich mich so in Japan angefreundet habe, das sind halt alles, spezifisch wahrscheinlich eben auch wegen Uwe, Leute gewesen, die sehr westlich affin sind. Also ne, Schlagzeug spielen, Rockmusik hören und vielleicht auch etwas alternativ sind und sozusagen vielleicht auch nicht so den typischen Stereotypen, wenn man das jetzt so sagen will, Japaner, diesem Klischee eben entsprechend, wie sich das jetzt ein Westler sozusagen vorstellt. Sondern das sind alles sehr, sehr offene Menschen gewesen vielleicht auch. Aber ich muss mich jetzt nochmal entschuldigen für alle Leute, die jetzt mir so Kulturimperialismus oder Eurozentrismus vorwerfen. Ich kann mich natürlich aus der Perspektive da nicht so ganz rausnehmen. Und nichts, was ich sage, ist der Weisheitsletzte Schluss, ne?
Ja, also. Natürlich. Ja, aber die Klischees, die existieren ja über jedes Land und in Bezug auf Japan hat man wahrscheinlich so als Außenstehender eher das Bild oder ist geprägt von Tokio, von der großen Stadt. Das sind natürlich dann Eindrücke, die haften bleiben bei vielen Menschen. Wie ist denn das Verhältnis so, also von der großen Stadt Tokio und dann vom Rest des Landes oder wenn man dann auch gerade in die Natur zieht? Vielleicht ist das so ein ganz guter Übergang dann auch zur Fotografie.
Ja, also ich muss zugeben, dass ich, obwohl ich schon mehrfach dort eben war, noch nicht einmal in Tokio war, weil mich das persönlich auch nicht gereizt hat. Ich bin zumindest immer so ein Typ gewesen, der sagte, ja, okay, nach Tokio, da muss man einmal hin und so. Und nachdem ich mehrere Leute getroffen habe, die da waren, sagten, ist halt Tokio, so nach dem Motto. Ich habe mich eigentlich prinzipiell aufgrund meiner Subkulturinteressen für Death Metal und Black Metal und generell für härtere Rockmusik auch mehr für Osaka interessiert. Und man sagt immer so ein bisschen, Osaka ist so die kleine verruchte Schwester von Tokio. Und das fand ich zum Beispiel dann auch klasse. Also ich habe dann auch in irgendwelchen Kneipen, also Izakayas, rumgehangen mit den Leuten und mich dann betrunken. Und das war eine großartige Erfahrung auf der einen Seite. Und also die Großstadt als solche, finde ich, ist sehr, also man fühlt sich, das ist vielleicht einer der Umstände, die da ein bisschen zuführen. Ich bin ein sehr misstrauischer Mensch, also gerade wenn man im Ruhrpott aufwächst, teilweise nicht ganz so einfaches Pflaster, wo ich aufgewachsen bin, mit Kriminalität und dergleichen. Und in Japan ist es halt so, dass ich das erste Mal, auch wenn ich aus dem Ruhrpott komme, so richtig mich gehen lassen konnte, weil ich wusste, okay, hier kann mir niemand was, hier will mir niemand was, so ein bisschen. Dementsprechend kann man, wenn man in der Stadt ist, auch seinen Rucksack einfach mal mit Kamera-Equipment eine halbe Stunde irgendwo liegen lassen. Und wenn man wiederkommt, dann ist noch alles da und da würde eher eine zweite Kamera nebenliegen, als dass deine Kamera sozusagen dann weg wäre. Und das zum Beispiel mag ich eigentlich an den Städten. Die sind natürlich sehr voll und sehr laut. Ich bin bislang noch nicht dazu vorgedrungen, dort Architekturfotografie zu machen. Das ist ganz, ganz oben bei mir auf der Agenda. Das habe ich 2006 und 2008 nicht gemacht. Und jetzt hat sich bis auf Kagoshima das letzte Mal die Gelegenheit leider nicht so wirklich ergeben. Aus verschiedensten Gründen, die unter anderem auch mit Erdbeben zu tun haben. Und wenn ich so ins Land gehe, das Interessante ist ja, dass die Distribution eigentlich so ist, dass 70% der Leute in etwa auf 30% der Landmasse leben. Sprich, wenn man sich das mal so in einer Satellitenansicht anschaut, dann ist die Besiedlungsdichte, die in Japan natürlich in der Tohoku-Ebene und so wesentlich größer ist als anderswo, eben so verteilt, dass eigentlich Großteil des japanischen, der japanischen Landmasse Natur und größtenteils Berge und Wälder sind. Man hat es also eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade im Zentrum ist, nicht besonders schwer, in die Natur zu kommen und eben dort dann auch Stellen zu finden, die nicht besonders erschlossen sind, wo man seine Ruhe hat, und infrastrukturtechnisch ist es dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber die Natur als solche ist halt einfach hat so ein bisschen meditativen Charme für mich auch, ist ein bisschen was Nostalgisches und ist wenig reißerisch. Also man wird jetzt nicht den größten Wasserfall der Welt dort finden oder ich sag mal die sowas wie die Dolomiten, unglaublich markante Bergspitzen oder sowas, sondern es ist alles relativ in Anführungsstrichen leise. Also ich mag die Natur, aber aufgrund der Tatsache, dass man da vielleicht auch ein wenig mehr eine Herausforderung hat, dieses in Anführungsstrichen Japanische ein wenig herauszuarbeiten. Ich fand es, als ich jetzt da war, teilweise sehr, sehr schwer, weil es eben wesentlich komplexer ist, als sich irgendwo hinzustellen, zu sagen, okay, ich hole meine Kamera raus, mache eine Aufnahme und das wird schon irgendwie, und man hat vielleicht schon mal Aufnahmen von einem bestimmten Ort gesehen, sondern und hat dann sozusagen schon so ein bisschen prävisualisiert, wie es denn aussehen könnte. Und sich davon freizumachen, ist natürlich auch nicht ganz einfach, damit man dann originell bleibt. Aber man kann zumindest sozusagen die sichere Nummer erstmal mitnehmen und sich dann überlegen, was man dann stattdessen noch machen möchte. Und in Japan, bei mir war es halt so, ich kannte keine Bilder von irgendeiner der Lokationen, wo ich war. Minimalst vielleicht von Yakushima. Von der Insel habe ich mich natürlich vorher informiert, weil das war ja auch noch ein bisschen aufwendiger, dahin zu kommen. Erst nach Tokio fliegen, dann nach Kagoshima fliegen, dann eine Fähre nehmen. Dann vorher noch in München musste ich einmal zwischenlanden und das war ein relativ langer Weg. Das heißt, da habe ich mich schon ganz gut drauf vorbereitet, auch mit Wanderkarten und so. Aber fotografisch ist es wesentlich schwieriger, habe ich das Gefühl, als andere Areale, also die Natur. Aber es hat so ein bisschen, das habe ich leider auch noch nicht einfangen können, einen gewissen bäuerlichen Charme, finde ich auch immer interessant. Also Reisfelder und sowas wollten wir eigentlich auch fotografieren, hat auch nicht funktioniert. Also das Wetter hat ein bisschen verrückt gespielt und so. Und da gab es einige Sachen, die dann dazu geführt haben, dass wir leider nicht alles oder eigentlich vielleicht 30% von dem in etwa machen können, was eigentlich auf der Agenda stand. Nichtsdestotrotz habe ich eigentlich schon für 2020 oder 2019 geplant, wieder hinzufliegen.
Ja, interessant, was du sagst, dass du von Japan eigentlich noch nicht so viele Bilder im Kopf gehabt hast. Das ist kann auf der einen Seite am Anfang ein bisschen schwierig sein, wenn man, wie gesagt, dann nicht diese Bilder machen kann, diese sicheren Shots, und ein bisschen länger braucht, um dann Zugang zu finden. Aber ich glaube, gerade dieser Prozess, sich den Zugang zu erarbeiten, ist ja auch eine tolle Herausforderung für einen Fotografen.
Auf jeden Fall. Das Einzige, was dabei echt toxisch ist, und das sage ich jetzt einfach mal so, ist, wenn man unter Zeitdruck steht. Und wir haben uns so viel vorgenommen und wollten so viel abhaken in diesen 2,5 Wochen, dass wir uns so und dermaßen unter Druck gesetzt haben, dass das wahrscheinlich uns einiges an Nerven und dementsprechend einiges an Konzentration und Kreativität geraubt hat. Das würde ich nicht empfehlen. Also wir haben wirklich eine Tour de Force gemacht. Wir sind ja erst nach Yakushima rüber, dann sind wir 4 Tage, 5 Tage sind wir gewandert in den Bergen von Yakushima. Dann haben wir uns ein Auto geliehen, sind 2-mal um die Insel gefahren. Dann sind wir zurück und sind noch 1,5 Wochen über Kyushu quasi geroadtrippt. Und wir hatten halt so viele Lokationen und das war definitiv zu viel. Dazu kam eben, dass die Wetterverhältnisse absolut suboptimal waren. Wir wollten zum Beginn der Regenzeit hin. Die Regenzeit hat sich um 2 Wochen verschoben. Das heißt, es war normalerweise, also je nachdem, wo man sich in Japan eben befindet, die wandert ja ein bisschen, also die Monsunzeit. Und ich kannte das nur so, dass das Anfang, das muss ich gerade überlegen, Anfang Juni, ja, so Anfang, Mitte Juni normalerweise würde die Regenzeit, glaube ich, anfangen, wenn ich mich nicht irre. Und dementsprechend sind wir Ende Mai hingeflogen und ich dachte, okay, ja, so kurz vor, wenn die Regenzeit so gerade anfängt, dann haben wir auf Yakushima im Wald, ist dann alles schön saftig und grün und die Flüsse sind alle oder die Bäche sind dann alle gefüllt mit Wasser. Und aber es ist noch nicht so schlimm, dass man 24/7 Regen hatte, wie wir das 2006 und 2008 zum Teil auch erlebt haben, dass halt man vor die Tür geht und es regnet. Und morgens um 6, mittags um 12, abends um 6 und es regnet einfach die ganze Zeit durch, was natürlich fürs Fotografieren und auch fürs Wandern ein bisschen an den Nerven zehren würde. Und sozusagen haben wir dann eigentlich versucht, diesen Zeitpunkt so abzupassen, dass wir noch sozusagen den Anfang gerade mitbekommen. Das hat aber nicht geklappt. Und stattdessen haben wir eine Langzeit-Hochdruckweckerlage bekommen, die dazu geführt hat, dass wir quasi nie Wolken hatten. Es unfassbar diesig war die meiste Zeit, also zumindest auf Kyushu. Und ein Teil der Wasserfälle war einfach schlichtweg ausgetrocknet. Wir hatten auch noch ganz andere interessante Probleme. Also ich habe noch nie drüber nachgedacht. Da habe ich auch in meinem Blog relativ viel drüber geschrieben, über die Unvorhersehbarkeit von vulkanischen Ereignissen. Also wir haben halt mehrere Hikes machen wollen, die dann schlichtweg gesperrt waren aufgrund von Erdrutschen. Kirishima National Park quasi, der war zum Teil gesperrt aufgrund von seismischer Aktivität schon seit längerem. Und dann sind wir halt zu den Trailheads gekommen und haben dann gedacht, okay, hier steht ein Schild, dass man nicht loslaufen soll wegen seismischer Aktivität. Okay, super, geht nicht. Dann haben wir viele, viele Straßen nicht benutzen können aufgrund von Erdrutschen, die durch Erdbeben erzeugt wurden, gerade in den Bergen. War das teilweise relativ schwierig. Dann sind wir teilweise dann einspurige Bergstraßen gefahren, bei denen schon Geröll auf der Straße lag, die aber noch nicht mal gesperrt waren, weil die so wenig frequentiert wurden, dass niemand wusste offensichtlich, dass da welche rumliegen. Und da waren sehr, sehr viele unvorhersehbare Faktoren, die uns dann zusätzlich unter Zeitdruck gestellt haben, gesetzt haben. Dann kam noch dazu, dass teilweise Baustellen irgendwo waren. Wir waren bei einem Schrein, den ich ganz lustig fand, der aus einer kleinen Insel ist. Und just auf diesem Schrein, der beziehungsweise auf dieser Insel wurde dann eine, ich glaube es war Honda oder Hyundai oder so, Produktpräsentation abgehalten, sodass wir nicht da fotografieren konnten. Und das war wirklich wie verhext. Also das war eine Katastrophe. Und all diese Sachen zusammen haben halt dazu geführt, dass wir meistens sehr unter Druck standen und man sich nicht so recht entspannen konnte, weil man immer dachte, okay, jetzt haben wir das schon nicht geschafft, dann müssen wir jetzt vielleicht das nächste irgendwie, weil es muss man ja dazu sagen, dass es nicht ganz billig ist. Natürlich ist der Flug nicht ganz billig, aber auch sich ein Auto zu leihen ist nicht ganz billig, weshalb wir zum Teil dann einfach im Auto geschlafen haben, um Kosten zu sparen. Das mache ich aber generell immer. Hat auch den Vorteil, dass man, wenn man nah an der Location parken kann, nicht so weit laufen muss morgens und sich teilweise dann morgens um 3 irgendwie aus dem Bett zu quälen, um dann um 4 irgendwo zu sein. Das ist wesentlich schwieriger für mich, als im Auto zu schlafen und um kurz vor 4 auszustehen. Genau das gleiche natürlich auch bei Bergaktionen mit Zelt. Und so hatten wir jedes Mal das Gefühl, dass wir irgendwie, oder ich persönlich natürlich auch als jemand, der dann versucht, ne, über Agenturen und so ein wenig die Ausgaben wieder reinzuholen, keine Bilder hatte und eben viel, viel Geld ausgegeben hatte, ohne irgendein Endergebnis. Und da kann es dann als professioneller Fotograf oder semi-professioneller Fotograf schon so ein bisschen dazu führen, dass man sich selbst den Spaß etwas vermiest. Und das meinte ich so mit, das kann toxisch sein, wenn man sich in dieser Hinsicht dann zu sehr unter Druck setzt. Und das waren sehr, sehr erschwerte Bedingungen, teilweise zum Fotografieren, dann eben der Frust, dass vieles nicht funktioniert hat, dann noch der gefühlte finanzielle Druck, den man sich natürlich zum Teil dann auch selber macht, und das alles zusammen führte dann eben dazu, dass das, was mich jetzt an dem Trip am allermeisten fasziniert hat, halt eine Anzahl von sehr wenigen Bildern ist, die mir dafür zum Teil dann auch sehr am Herzen liegen, weil ich weiß, wie schwierig das war, diese Bilder zu bekommen und das gute Essen.
Ja, diese erschwerten Bedingungen, unter denen die Bilder da entstanden sind. Vielleicht können wir mal über ein paar Bilder sprechen, die auch auf deiner Webseite zu finden sind, und vielleicht können wir die dann nachher auch in den Shownotes zu dieser Episode verlinken.
Auf jeden Fall.
Ne, die Zuhörer dann da sehen können, worüber wir hier sprechen. Ein paar Beispiele und ja, die so ein bisschen vielleicht zeigen, unter was für Bedingungen du gearbeitet hast und wie du trotzdem dann einige wenige Fotos gemacht hast, die im Nachhinein dir jetzt noch sehr am Herzen liegen.
Ja, auf jeden Fall gerne.
So, dann fangen wir mal an. Das ist ein Bild im Wald. Das ist wahrscheinlich dein Kumpel, mit dem du unterwegs bist, der seinen Rucksack auf dem Rücken hat und so in der Flucht auf einem Berg steht und in die Ferne blickt und im Vordergrund ja sind Steine und Bäume und Wald zu sehen.
Genau. Ja, also das Bild ist eigentlich gar nicht mal, das war ein relativ leichtes Bild vielleicht, weil das auch nicht geplant war. Also das war eins dieser Bilder, die nicht mal so, okay, wir gehen jetzt zu diesem Ort. Ich weiß zwar nicht, wie der aussieht, aber der soll laut Reiseführer irgendwie interessant aussehen. Sondern das war ein Bild, das direkt auf dem Trail selbst entstanden ist. Also wir sind auf Yakushima ja von Shiri Taniyosukyoe. Das ist so einer der Ausgangspunkte weiter oben im Gebirge, gestartet an dem Tag. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie hoch wir laufen mussten. Also relativ gebirgige Gegend. Und das ist irgendwo kurz vor der Baumgrenze. Danach kommt eigentlich nur noch Bambusgras. Und da ist es halt so, das ist auch einer der Gründe, warum wir in dieser Gegend wollten. Das ist halt Nebelwald, größtenteils aus uralten Zedern und teilweise sehr, sehr alte Bäume. Und wir sind dann halt da lang gelaufen und irgendwann dachte ich so, wow, das ist interessant halt, wie diese Bäume so über die Steine hinweg wachsen im Prinzip ins Nichts, also in die Wolken. Und da waren dann auch sehr, sehr viel Steine. Und wenn man sich das Bild anguckt, dann kann man erkennen, dass auf der linken Seite, Entschuldigung, ich habe so eine kleine Links-Rechts-Schwäche, auf der rechten Seite ein Weg abgeht, mehr oder weniger, der so nach unten geht. Das ist eigentlich der Weg, auf dem wir gelaufen sind. Also da sieht man so ein bisschen dieses Hügel, diese kleine Schlucht, da hätten wir runtergemusst. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, so, ah, das sieht irgendwie klasse aus, wie auf so einem Präsentierteller. Die Komposition lief alles, sehr zentralperspektivisch. Die Elemente haben sich so angeordnet, dass es perfekt wäre, irgendeinen Fokuspunkt, irgendeinen visuellen Anker genau in die Mitte zu stellen. Aber war es natürlich klar. Dann habe ich die Person dahingestellt. Man hätte das Bild natürlich auch genauso gut ohne machen können. Aber in dem Zusammenhang war es einfach so, ey, wir haben noch gar keine Bilder von uns irgendwie gemacht, weil das vergessen wir irgendwie immer vor lauter Fotografieren, dass man vielleicht auch mal ein Bild von sich selbst haben möchte. Dann habe ich ihn halt eben dort positioniert und dann dieses Bild gemacht. Und das ist eines der wenigen wirklich gelungenen Bilder, die wir von uns selbst überhaupt haben von dieser Reise. Deswegen mag ich dieses Bild auch einfach so, weil das sehr gut zusammenfasst die Atmosphäre, in der man sich dort bewegt. Also es ist halt, wenn man in der Off-Season da ist, also zum Beispiel zum Beginn der Regensaison, so in den Dreh, wir haben versucht, noch nicht zu weit in den Sommer zu gehen, weil dann auch viele Japaner dort eben wandern gehen, hat man den Wald größtenteils für sich. Es ist eine sehr urige, sehr urtümliche Atmosphäre, durch die alten Bäume, die teilweise bis über 5000 Jahre alt werden. Das ist auch etwas, wofür die Insel sehr berühmt ist. Und dieses Bild fängt eben diese Atmosphäre, finde ich, sehr gut ein. Und deswegen ist es auch eines meiner Lieblingsbilder. Auch wenn ich habe mal was zu DP Review geschrieben zu dem Bild. Und da wurde mir dann vorgeworfen, das sei ja auch einfach ja nur so ein Instagram-Bild, wo irgendjemand auf einer Klippe steht und so. Weil ich damals den Vergleich so für mich persönlich ein wenig gezogen habe zu Caspar David Friedrichs, der Wanderer über dem Nebelmeer. Weil uns das persönlich ein wenig so vorkam. Und ich einfach diese Ikonografie von Natur und Wanderer einfach sehr mag. Und das finde ich, ist hier ganz gut in diesem Bild sozusagen für mich persönlich eingefangen. Ich weiß nicht, ob das bei den Betrachtern natürlich auch so ankommt. Aber die Geschichte dahinter, dass wir dann halt durch diesen Nebel für 2 Tage gewandert sind, durch diese 1000 Jahre alten Bäume, fand ich halt schon so interessant, dass das für mich, das Bild natürlich viele persönliche Konnotationen eben besitzt, die vielleicht auch jemand, der das nicht weiß, eben nicht sehen kann.
Ja, aber das ist ja auch das, was dann letztendlich zählt, ne? Also gut, klar, wenn du jetzt einen Auftrag hast und der Auftraggeber eine bestimmte Erwartung an die Fotos hat, dann muss man sich ein bisschen danach richten. Aber in diesem Fall mit dieser ganzen Geschichte, die du damit verbindest, ist es ja ein unheimlich wertvolles Foto für dich persönlich, egal was dann andere letztendlich darüber denken.
Ja, das ist manchmal nicht mehr ganz so leicht auseinanderzuhalten, glaube ich. Das ist auch so ein bisschen ein Problem unserer Zeit. Eben dem Zeitgeist ist geschuldet, dass man nicht teilweise nicht nur sich über seine eigene Wahrnehmung definiert, sondern natürlich auch über die Fremdwahrnehmung. Das ist so auch nochmal so eine relativ schwieriger Aspekt in unserer sozialen Medienwelt, ne? Ich glaube, weil ich schon in gewisser Hinsicht ein bisschen narzisstisch bin, also ich bin ja ein Selbstdarsteller, muss man ja auch sein, so ein bisschen. Gerade wenn man auch einen Podcast hat und viel redet, dann muss man sich natürlich auch gerne selber mal reden hören. Ansonsten würde man das vielleicht nicht machen. Oder auch als Musiker, ich stehe ja dann auf der Bühne vor diversen 100 Leuten und performe da eben. Oder wenn ich im Workshop gehe, stehe ich vorne und spreche mit den Leuten. Und dann hat man natürlich häufig Situationen, in denen die Fremdwahrnehmung definiert den Erfolg, den man dann halt auch hat. So gesehen macht man sich natürlich ein wenig Gedanken darum, wie die Bilder oder die Musik oder auch man selbst dann eben auf andere wirkt. Weil man natürlich auch will, dass das Produkt in Anführungsstrichen oder das Werk eben möglichst viele Abnehmer findet. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Bild mache und ich möchte Leute inspirieren, dann muss das Bild natürlich auch für die Leute inspirativ sein. Gleiches gilt für einen Song. Wenn ich einen Song schreibe und ich habe einen Text, den ich geschrieben habe, über den ich lange Nächte gebrütet habe, möchte ich natürlich auch, dass der so verpackt und so performt wird, dass möglichst viele Leute sich damit auseinandersetzen wollen, damit sie vielleicht den Text lesen und dann dementsprechend vielleicht mal drüber nachdenken, je nachdem, was für ein Thema es war und so. Und ich glaube, das lässt sich bei keiner Art von kreativer Arbeit so wirklich wegdenken, dass Fremdwahrnehmung auch ein wenig uns definiert, weil ansonsten würden wir keine Bilder hochladen, ansonsten hätten wir keine Homepages oder würden irgendwas nach außen geben. Es gibt ja viele Künstler, ich kenne auch einige Fotografen, die Bilder machen, die hervorragende Bilder machen und die haben keinen Social-Media-Account, die haben keine Webpräsenz, die haben nur die Bilder an der Wand. Und das ist dann quasi das krasse Gegenstück dazu. Also, ja.
Ja. Ja, das kennt man, das kennt, glaube ich, jeder, das, was du beschrieben hast. Und ist das so eine Herangehensweise oder eine Wahrnehmung, die du versuchst, dann, wenn du bewusst drüber nachdenkst, ein bisschen in den Hintergrund wandern zu lassen oder nimmst du das dann auch so an? Weil ich frage auch gerade, was du vorher gesagt hast über diese ganze Reise, dass die viele Erwartungen eben nicht so umsetzbar waren, die Bedingungen waren schwierig, du konntest nicht die Fotos machen, die du vielleicht dir gewünscht hättest. Hast du dieses Ganze dann dadurch trotzdem irgendwo genießen können, also so als Prozess und dann mit offenem Ergebnis und in dem Fall eben das Ergebnis, dass das fotografisch vielleicht jetzt nicht so ergiebig war, wie du es dir gewünscht hättest?
Ich glaube, es war in allererster Linie so ein gewisser Lernprozess, den ich mir selbst auferlegt hatte. Also in der Landschaftsfotografie-Szene ist es ja wirklich teilweise schon etwas schwer geworden, sich von anderen Leuten dadurch abzugrenzen, dass man andere Ziele aufsucht oder dass man einen anderen Blick hat. Oder es ist ja momentan in jeder kreativen Industrie so, oder jeder Kunst genauso, dass alles gefühlt in Anführungsstrichen schon gemacht wurde. Das heißt, wir haben uns damals überlegt, okay, wir waren jetzt in Island, wir waren in Norwegen, wir haben alle diese Spots abgeklappert, haben all diese Bilder gemacht, die vielleicht auch jemand anders schon gemacht hat. Und haben es versucht, das entweder besser zu machen oder anders. Und jetzt wollten wir mal so eine quasi einfach eine weiße Wand haben, mit der wir nichts anfangen konnten und einfach zu schauen, was dran kleben bleibt und was wir daraus machen würden. So ein für uns als jemand, der sich jetzt nicht so sehr in der japanischen Landschaftsfotografie-Szene bewegt, weil dafür mir dann doch vielleicht die expliziten Sprachkenntnisse, vor allen Dingen die Kanji-Kenntnisse etwas fehlen, da in Foren viel zu lesen und so, war es halt eben so, dass wir geschaut haben, okay, wir kennen hier die und die Spots und schauen mal, was wir daraus machen können. Und das war vielleicht auch ein bisschen, bisschen exogen induziert, dahingehend, dass wir natürlich uns eben damit auseinandergesetzt haben, dass viele Leute denken, ja, immer Uta Kleif und immer Island und ist alles das Gleiche. Und wir haben dann gesagt, okay, dann brechen wir halt mal aus, dann zeigen wir euch halt mal, dass es noch Orte gibt irgendwie, an denen noch keiner fotografieren war. Ich bin jetzt ja natürlich nicht der bekannteste Landschaftsfotograf von dem Herrn. Ich bin ja relativ bescheiden, was das angeht, so mit meinem Followership oder so. Aber wir haben halt gedacht, okay, vielleicht kann man damit den Leuten halt zeigen, dass das nicht stimmt, dass es immer noch Sachen gibt und immer noch Orte gibt, die man fotografieren kann, die irgendwie eine frische Perspektive bieten, die vielleicht auch dazu inspirieren, anderen ein bisschen die Motivation zu geben, andere Orte aufzusuchen und selber mal ein bisschen zu experimentieren. Und dass wir da nachher das nicht so ganz geschafft haben, weil wir uns selbst nicht befriedigen konnten, ist natürlich eine Sache. Aber vielleicht hat man dann trotzdem aufgezeigt, dass man an andere Orte fahren kann. Es gibt natürlich, in dem Fall ist meine persönliche Historie so ein bisschen geschuldet, dass wir da einen kleinen sprachlichen Vorteil hatten. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendjemanden, der ein bisschen Russisch spricht und dann vielleicht mal nach Kirgisistan fliegt. Jetzt hatte zum Beispiel einen Kollegen bei mir jetzt im Podcast, den David Köster, der dort war. Also es gibt immer noch Orte, an denen man eine weiße Leinwand findet als Künstler, als Fotograf und dann eben daran arbeiten kann, das irgendwie mit Inhalt zu füllen. Und ich glaube, dass die Fremdwahrnehmung uns so ein bisschen den Anschub gegeben hat, eben dann auch wirklich mal dieses Potenzial, was wir hatten, dass wir halt Japanisch können und uns ein paar Orte kennen, die vielleicht nicht jeder andere kennt, zu nutzen. Was die Selbstwahrnehmung angeht, die war dann wohl eher für die Enttäuschung zuständig, sodass wir nicht unseren eigenen Ansprüchen Genüge tun konnten.
Ja.
Weil niemand anders stellt natürlich an mich, oder niemand anders hat in dem Fall an mich Ansprüche gestellt oder so. Das war ja alles von mir selbst, also ich hätte mir den Druck auch vielleicht nicht machen sollen. Philipp im Gegensatz zu mir ist da noch etwas entspannter, der ist ja hauptberuflich, arbeitete beim DLR und hat daher ein ganz gutes Auskommen, und bei mir ist es halt schon so, dass ich immer schauen muss, dass jedes Investment auch ein bisschen wieder was zurück einbringt, und bis auf ein, zwei Artikel für Magazine und vielleicht hier oder da mal einen Agenturverkauf hat mir die Geschichte nichts eingebracht, was sozusagen auch dann eine große rote Zahl auf meinem Konto hinterlassen hat, die ich dann erstmal anderweitig wieder aufarbeiten musste. So gesehen hat sich das nicht rentiert, aber es war eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung, die ich auch wieder suchen würde. Und ich glaube auch, dass das Potenzial, was in diesen Orten steckt und auch in der Erfahrung selbst für mich, ist so groß, dass ich da eigentlich nochmal diverse Orte abklappern muss, bei denen es halt letztes Mal nicht geklappt hat oder bei denen ich dann diesmal besser vorbereite, weil ich eben schon mal da war, nochmal hin möchte und in Ruhe dort arbeiten möchte.
Mhm. Ja. Ja, sehr schön, dieser Zwiespalt, den es da gibt, zwischen der Fremdwahrnehmung und dem, wie man das für sich selbst bewertet. So, dann lass uns noch mal ein paar weitere Beispiele anschauen von diesem Trip. Dann gibt es ein Foto, das ist so eine Perspektive von unten nach oben fotografiert in die Baumkronen. Das, wo dann auch der Himmel eigentlich komplett weiß ist, diese Nebelatmosphäre oder dieses Diesige, was dort in dem Wald vorherrschte, sehr gut rüberkommt.
Mhm. Ja, die haben übrigens, das muss ich dir mal kurz sagen, die Galerie hat eine kleine Fehlfunktion, das muss ich noch irgendwie fixen. Wenn du runter scrollst, dann stehen unten auch die Titel.
Ah ja, okay.
Das Bild, was du heißt, ich glaube, was du meinst, ist Something Mysterious.
Genau.
Genau. Ja, das ist auch ein Bild, was eben auf der gleichen Wanderung entstanden ist. Also die beiden Bilder sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dieser Baum steht sozusagen emblematisch für die Art von Bäume, die dort eben wächst. Also viel ist es ja so bei Nebelwald so, dass da aufgrund des hohen Feuchtigkeitseintrages zum Beispiel dann auch nicht alle Bäume sozusagen im Boden verankert sein müssen, sondern eben auch viel Vegetation aufeinander wächst. Also dort gibt es jetzt zwar keine Bromelien, aber es ist halt so, dass es dort auch hier oder da mal Luftwurzler gibt und Würgerfeigen jetzt nicht oben auf der Höhe. Also das ist schon, glaube ich, bei über 1000 Metern. Aber unten ist am Fuß ist auch Dschungel und so. Und ich fand einfach, als wir an diesem Baum vorbeikamen, der auf einem Trail liegt, der sozusagen, also ich glaube, das ist noch auf dem Arakawa Trail, einer der Haupttrails, also ist gar nicht mal so weit weg von dem, was andere Leute dann wahrscheinlich auch sehen würden, ist uns dieser Baum dann aber so aus einer Distanz von, ich sag mal, so 20, 25 Metern aufgefallen. Und dann sind wir eben dort rübergegangen und haben den von unten nach oben fotografiert, einfach weil ich auch so eine Aufnahme von so einem Baum noch nicht selbst in meinem Portfolio hatte, aber auch B, das Ganze versucht habe, eben mal einen Baum prototypisch herauszulösen aus dem Waldkontext und den sozusagen für alles andere auch mitsprechen zu lassen. Weil Großteil des Waldes ist halt eben gesäumt von genau dieser Art von Baum. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, ob das ist, glaube ich, keine der großen Zedern. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich weiß genau, was das für ein Baum ist. Dann müsste ich wahrscheinlich meine Mutter fragen. Die wüsste das besser als ich. Aber das war auch so eine Aufnahme, die relativ schwer zu realisieren war, aufgrund der Tatsache, dass man halt konstant in so einer Art Nieselregen läuft, der so fein ist, dass er sich auf die Linse setzt. Und wenn man dann, das ist mit einem Ultraweitwinkel gemacht worden, dass man dann halt die ganze Zeit die Linse sauber halten muss. Und dann habe ich eben mehrere Aufnahmen gemacht und die in Photoshop zusammengepackt und dann die einzelnen unscharfen Stellen der jeweiligen Wassertröpfchen rausgepinselt und sowas. Da muss man dann auch schon ein bisschen tricksen, damit man diesen Eindruck überhaupt irgendwie einfangen kann. Und ist also auch technisch nicht ganz unanspruchsvoll gewesen, vielleicht das Bild. Also ist jetzt nicht nur so ein Snapshot, sondern da ist schon ein bisschen Planung sozusagen dabei gewesen, wie ich das denn realisieren konnte, diese Aufnahme zu machen. Und ich hoffe, dass sie einen ganz guten Eindruck über die majestätischen Bäume so vermittelt, ja.
Ja, doch, es ist ein klasse Foto. Und was ich, oder was ja bei der Fotografie im Wald auch so schwierig ist, eben diese exemplarischen Ausschnitte zu finden. Das ist ja doch sehr konfus häufig, die Äste wachsen ineinander und da irgendwo so eine klare Sicht auf etwas zu finden, so wie das jetzt hier in diesem Fall ist, wo natürlich trotzdem dieses ganze Wirrwarr deutlich wird, aber doch in einer aufgeräumten Komposition letztendlich zusammengeführt ist alles.
Ja, das war auch so das, wo wir uns mehr oder weniger selber die Aufgabe auferlegt hatten, eben das zu probieren. Und es gibt ja viele, die dann darauf schwören, dann eher ein engeres Kader zu nehmen, mit einem 35 mm zu fotografieren, teilweise auch mit einem Tele zu fotografieren, um ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und ich finde, das fängt aber den majestätischen Charakter, die Größe der Szenerie und dieses Waldes und der einzelnen Bäume auch nicht so ganz ein. Deswegen habe ich halt versucht, das mit einem Ultraweitwinkel zu machen. Und es ist natürlich schwierig, je mehr man im Bildkader hat, desto unaufgeräumter wird es natürlich. Und das war auch schon eine Herausforderung, da irgendwas zu finden, das dem Ganzen irgendwie ja trotzdem noch so eine Art visuellen Anker irgendwie gegeben hat und kompositorisch irgendwie für mich Sinn ergab. Das war unglaublich herausfordernd und ich habe auch so und so viele Bilder gemacht. Also da sind so viele, aber hunderte Bilder in der Tonne gelandet, die einfach grottenschlecht waren. Das war teilweise natürlich auch aufgrund der Tatsache, weil man halt 25 Kilo Gepäck auf dem Rücken hat, schon seit 2 Tagen irgendwie unterwegs ist und, sag ich mal, dann sich vielleicht auch schon mal Gedanken darüber gemacht hat, wo man die nächste Quelle findet, wo man Wasser herbekommt oder man ist halt total verklebt und verschwitzt, weil es halt trotzdem 25 Grad warm ist noch und das sind alle so die Umweltfaktoren, die einen natürlich dann auch so ein bisschen an einem zehren, Schlafmangel, wir hatten Jetlag, ganz Schlimmes und sowas und dann noch zu versuchen, Kompositionen zu finden, die halt wirklich ansprechend sind, war echt unglaublich schwierig. Deswegen bin ich auf das Bild eigentlich auch relativ stolz, obwohl für die meisten es wahrscheinlich auch einfach nur ein Baum ist.
Ja, aber genau wie du es beschrieben hast, also das ist vielleicht auf dem ersten Blick mag es so erscheinen, dass es einfach nur ein Baum ist, aber wenn man sich den Aufbau und die Komposition näher anschaut, stecken da so viele Gedanken drin und das ist ja sehr, sehr bewusst alles geschehen, was du da reingenommen hast, ne?
Und also ich hoffe zumindest, dass das vielleicht der ein oder andere sieht, ja.
Ja, ah. Nee, aber sehr, sehr gut gelungen.
Sehr schön. Danke dir.
So, dann geht's weiter. Das ist ein Foto von einem kleinen Bach und in diesem Bach liegen sehr viele Steine, die alle von Moos bewachsen sind. Das strahlt auch eine unheimliche Ruhe aus dieses Bild. Dieser sanfte Bach, also es ist kein reißender Bach und dann dieses satte Grün.
Genau, du meinst Estival Refraction.
Genau.
jetzt habe ich mein Mikrofon fast umgehauen. Das ist, glaube ich, noch so ein Bild. Da war ich noch relativ gut bei Sinnen. Da hatten wir zwar auch schon ein hartes Jetlag, aber das ist noch, glaube ich, am ersten Abend der Wanderung entstanden, ganz am Anfang auch auf Yakushima in der Nähe des Ausgangspunkts bei Shiritani Usukyoe. Da gibt es vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte dazu, weniger wie das Bild entstanden ist, sondern die Assoziation, die ich damit habe, die mich erinnert, an einen verlassenen Betonbunker, in dem wir geschlafen haben, wo sich später dann irgendwelche Mäuse versucht haben, in meinen Rucksack reinzufressen, um meinen Proviant zu klauen. Das ist eigentlich die erste Assoziation, die ich mit diesem Bild habe, weil das Bild selbst, das war halt an einem relativ kleinen Teil, so mehr oder weniger ein Umweg, bevor man zu Mononoke no Mori kommt. Das ist so ein Teil, der, ich weiß nicht, für die Anime-Fans unter euch Zuhörern vielleicht, das ist der Wald, von dem sich Hayao Miyazaki hat inspirieren lassen, um Prinzessin Mononoke die Welt zu erschaffen. Und das ist da ganz in der Nähe. Das war so ein kleiner Nebenarm, den wir langgelaufen sind. Und dieser Bach lief in unmittelbarer Nähe eben vorbei. Und das ist jetzt so eine Aufnahme, die ich halt immer ganz schön finde. Wir hatten zwar gehofft eben, dass mehr Wasser in dem Bach laufen würde, was sich dann leider nicht hat realisieren lassen aufgrund der trockenen Wetterbedingungen. Für Yakushima, den feuchtesten Ort Japans, ist das schon ziemlich trocken gewesen, auch wenn es überall neblig war. Und das ist halt so eine relativ straightforward near-to-far Composition. Ich glaube, das ist mit 24 mm gemacht oder so. Ganz normal in der blauen Stunde mit einem leichten Polfilter, um das Grün ein bisschen rauszukitzeln. Da musste man eigentlich nicht mehr viel machen. Also ich glaube, die Aufnahme ist hat mir jetzt nicht so viel abverlangt. Das ist so eine Sache, da brauche ich, glaube ich, kann ich auch auf Autopilot schalten und weiß in etwa, was ich machen muss.
Ja. Damit Langzeitbelichtung.
Ja, also das war schon, ich glaube, also das Bild ist etwas heller, als es in Realität wahrscheinlich war. Ist halt 3, 4, 5 Sekunden oder so belichtet. Es war schon relativ dämmerig. Und wir waren mehr oder weniger schon in Eile zu schauen, wo wir dann unterkommen könnten nachts, bis wir diese bescheuerte Betonhütte da gefunden haben. Alles voll mit Riesenspinnen und Mäusen und ach, grauenerregend. Also da habe ich dann noch weniger geschlafen, obwohl ich ohnehin schon total gejetlaggt war. Das hat mir dann so ein bisschen den Rest gegeben, die ganze Nacht lang sich mit Mäusen rumärgern zu müssen.
Ja, das ist unangenehm, das kann ich mir vorstellen. So, dann nochmal das Thema Wasser. Jetzt aber kein Bach, sondern ein Wasserfall. Und da hattest du ja auch im Vorgespräch gesagt, dass das ein Bild ist, was so von dieser Reise dir ja am meisten in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise am meisten am Herzen liegt.
Ja, das liegt vielleicht daran, dass das kurz vor der Abreise auch entstanden ist, nachdem wir einen relativ fruchtlosen Roadtrip über die Insel Kyushu gemacht haben, bei der ich mich eigentlich nur davon habe motivieren lassen, morgens aufzustehen, weil ich wusste, früher oder später gibt's was zu essen. In dem Fall natürlich dann immer japanisches Essen und Essen gehen ist sehr, sehr günstig. Und dementsprechend kann man sehr gut, sehr günstig essen. Und das war so der Gedanke, der mich am Leben erhalten hat, weil häufig wir halt eben zahllose Locations angefahren haben, wie ich ja schon erwähnt hatte, die überhaupt nicht irgendwie fotogen waren. Und dann kamen wir halt an den Wasserfall an, Kanami no Taki. Und dort war es eben so, dass die Bedingungen gut waren. Und das hat mich, nachdem ich unzähligste Locations hatte links liegen lassen müssen, wirklich geflasht, dass ich zum Abschluss wenigstens nochmal eine der auch von mir aus vorhinein gescoutet am schönsten befundenen Locations fotografieren konnte und ein Ergebnis hatte, mit dem ich zufrieden war. Und dazu kommt vielleicht auch noch so ein bisschen, dass ich immer mal in die Columbia River Gorge wollte, was ich 2009, als ich in den USA war, nicht geschafft habe und was ich auch dieses Jahr im Oktober nicht mehr schaffen werde, weil ja ein Großteil davon jetzt abgebrannt ist, war dieses Bild so für mich ein wenig ein Proxy, denn auch dort in der Columbia River Gorge in Oregon in den USA gibt es eben Wasserfälle, die so Basaltsäulen haben und die in einem sehr grünen, sehr frischen, na, Vegetation stehen. Und dann habe ich mir halt so gedacht, jetzt mache ich auch ein Bild davon, aber ich bin am Ende der Welt und mache quasi etwas, was dem entspricht, was ich woanders auch nicht bekommen würde. Und ich finde, das macht es irgendwie für mich noch etwas spezieller, weil es auf der einen Seite mich ein bisschen an die USA erinnert und halt an einen meiner Sehnsuchtsorte, die ich wahrscheinlich nie wieder erleben kann, eben weil dieses Gebiet nicht mehr als solches existiert, wie es früher einmal war. Und auf der anderen Seite ist es eben in Japan, einem Land, dem ich halt schon ein Großteil meiner Identität schulde, wenn man das jetzt mal ganz plakativ sagen möchte. Und das findet sich halt in diesem Bild so zusammen. Also dementsprechend ist es für mich halt aus vielerlei Gründen unglaublich wichtig. Auch wenn ich dazu jetzt auch sagen muss, wenn man sich das Bild natürlich als Betrachter anschaut, ist es ein Wasserfall, eine Vertikalkomposition. Ich habe den natürlich auch in der horizontalen, also in der Landschafts Landschaftsformat gemacht. Mit auch wieder der üblichen Ultraweitwinkel, Polfilter und dann eben relativ straight drauf fotografiert. Also es ist jetzt kompositorisch, bis auf das ich sehr, sehr nah ans Wasser herangegangen bin und versucht habe, das in mehreren Iterationen zu scharf zu stellen. Also das ist ein Focus Stacked. Also ich habe den Vordergrund scharf gestellt, eine Aufnahme gemacht, dann den Mittelgrund scharf gestellt, eine Aufnahme gemacht und das gleiche für den Hintergrund und dann nachher die drei zusammengepinselt, weil ich so nah an der Wasseroberfläche war, dass das sonst quasi nicht mehr die gleiche Schärfezeichnung gehabt hätte. Und ansonsten ist es ja auch eigentlich eine Aufnahme, die prinzipiell nicht besonders komplex oder besonders aufregend ist. Aber für mich hat sie halt auch einen höheren ideellen Wert, so wie viele Aufnahmen, die ich in Japan gemacht habe. Weniger ein Reißer im Gegensatz zum Beispiel ne, zu den Aufnahmen, die ich in Island gemacht habe oder in Färöer oder in den Alpen. Sind die Bilder in Japan halt, wie gesagt, auch wie ähnlich wie die Landschaft, relativ leise, aber haben für mich halt einen großen persönlichen Wert.
So, an dieser Stelle steigen wir aus dem Interview mit Nicolas Alexander Otto. Den zweiten Teil gibt es dann in einer Woche am kommenden Sonntag auf Gate 7. Ich hoffe, dir hat der erste Teil so gut gefallen, dass du dann wieder mit dabei bist. Gib mir doch ein kurzes Feedback auf den bekannten Kanälen oder per E-Mail an info@gate7.de und lass mich wissen, wie diese Folge angekommen ist bei dir. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.